So, und dann ist das heute ein bisschen wie im klassischen Gottesdienst. Es gibt eine Textlesung und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine wirklich spannende Geschichte. Sie steht im Buch Daniel im 2. Kapitel. Im 2. Jahr seiner Königsherrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum. Der Traum beunruhigte ihn so sehr, dass er nicht mehr schlafen konnte. Da gab der König den Befehl, Zeichendeuter, Magier, Zauberer und Sterndeuter zu rufen. Sie sollten ihm sagen, was er geträumt hatte. Die Männer kamen und traten vor den König. Der König sagte zu ihnen, ich hatte einen Traum, nun bin ich sehr beunruhigt, weil ich den Traum nicht verstehe. Die Sterndeuter sagten zum König, lang lebe der König, erzähl deinen Knechten, was du geträumt hast, und wir werden es deuten. Der König antwortete den Sterndeutern, mein Entschluss steht fest, ihr sollt mir sagen, was ich geträumt habe, und es mir auch deuten. Wenn ihr das nicht könnt, dann soll man euch in Stücke reißen. Eure Häuser sollen zu Schutthaufen werden. Wenn ihr mir aber sagen und deuten könnt, was ich geträumt habe, dann gebe ich euch Geschenke. Euch wird große Ehre zuteil. Daher sagt mir, was ich geträumt habe, und erklärt es mir. Da wiederholten sie, was sie zuvor gesagt hatten. Der König möge seinen Knechten erzählen, was er geträumt hat. Dann werden wir ihm den Traum deuten. Der König erwiderte, ich weiß ganz genau, ihr wollt nur Zeit gewinnen. Denn ihr habt erkannt, mein Entschluss steht fest. Wenn ihr mir nicht sagen könnt, was ich geträumt habe, ist das Urteil über euch gefällt. Jetzt wollt ihr euch etwas ausdenken. Ja, ihr möchtet mir etwas Falsches auftischen, um Zeit zu gewinnen. Nun, sagt mir, was ich geträumt habe. Dann weiß ich, dass ihr meinen Traum auch deuten könnt. Die Sterndeuter antworteten dem König, auf der Erde gibt es nicht einen Menschen, der die Forderung des Königs erfüllen kann. Nie zuvor hat es einen König gegeben, der von Zeichendeutern, Magiern und Sterndeutern so etwas verlangt hat, egal wie groß und mächtig er war. Was der König verlangt, ist zu schwer. Niemand kann ihm sagen, was er geträumt hat. Nur die Götter könnten es. Doch die wohnen nicht bei den Menschen. Daraufhin wurde der König wütend und sehr zornig. Er befahl, alle Weisen Babyloniens umzubringen. Als der Befehl kam, alle Weisen zu töten, suchte man auch Daniel und seine Freunde. Denn auch sie sollten getötet werden. Da hatte Daniel einen klugen Einfall. Er wandte sich an Arioch, den Befehlshaber der königlichen Leibwache. Der war losgezogen, um die Weisen Babyloniens zu töten. Daniel fragte Arioch, den königlichen Befehlshaber, warum hat der König einen so harten Befehl gegeben? Arioch erklärte Daniel die Angelegenheit und daraufhin ging Daniel zum König. Er bat den König, ihm etwas Zeit zu geben, bis er ihm den Traum erklären könnte. Daniel ging nach Hause und erzählte alles seinen Freunden Hanania, Mischael und Asaja. Er forderte sie auf, bittet den Gott des Himmels um Erbarmen. Vielleicht enthüllt er mir das Geheimnis des Traumes und wir werden nicht mit den anderen Weisen getötet. In der folgenden Nacht hatte Daniel eine Vision und das Geheimnis wurde ihm enthüllt. Da pries Daniel den Gott des Himmels und sagte, gepriesen sei der Name Gottes von Anfang an bis in alle Zukunft. Ihm gehören Weisheit und Kraft. Er verändert das, was ist, und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Einsichtigen die Erkenntnis. Er deckt auf, was tief und verborgen ist. Er weiß, was im Dunkel ist, und bei ihm ist das Licht. Dich, Gott meiner Vorfahren, lobe und preise ich. Du hast mir Weisheit und Kraft gegeben. Du hast mich jetzt erkennen lassen, worum wir dich gebeten haben. Die Sache des Königs hast du uns erklärt. Daraufhin ging Daniel zu Arioch. Daniel trat ein und sagte zu ihm: Bring die Weisen Babyloniens nicht um. Lass mich vor den König treten. Ich werde seinen Traum deuten. Arioch beeilte sich, Daniel vor den König zu bringen. Er sagte zum König: Ich habe einen Mann gefunden, der dem König den Traum deuten kann. Der Mann ist einer der Gefangenen von Juda. Da wandte sich der König an Daniel. Er fragte ihn: Kannst du mir wirklich sagen, was ich geträumt habe und was mein Traum bedeutet? Daniel antwortete dem König: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können ihm weder Weisen oder Magier noch Zeichendeuter oder Wahrsager kundtun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse enthüllt. Er hat König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen wird. Mit dem Traum und deiner nächtlichen Vision war es so: Als du im Bett warst, König, hast du darüber nachgedacht, was in Zukunft geschehen wird. Da hat der, der Geheimnisse enthüllt, dich wissen lassen, was geschehen wird. Ich bin nicht weiser als der andere Lebende. Das Geheimnis wurde mir nur enthüllt, damit der König die Deutung des Traums erfährt. Du sollst deine Gedanken verstehen. Du, König, hattest eine Vision. Du hast ein großes Standbild gesehen. Es war sehr hoch, von außergewöhnlichem Glanz, und es stand direkt vor dir. Es war furchtbar anzusehen. Der Kopf des Standbildes war aus purem Gold. Seine Brust und seine Arme waren aus Silber. Sein Bauch und seine Hüften waren aus Bronze. Seine Beine waren aus Eisen. Seine Füße waren zum Teil aus Eisen und zum Teil nur aus Ton. Dann hast du gesehen, wie sich ein Stein gelöst hat, ohne dass ein Mensch seine Hand im Spiel hatte. Er traf die eisernen und tönernen Füße des Bildes und zerbrach sie. Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold wurden auf einen Schlag zerstört. Der Wind wehte den Staub davon, wie Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Keine Spur war von ihnen mehr zu finden. Der Stein aber, der das Standbild getroffen hatte, wurde zu einem großen Berg, und der füllte die ganze Welt aus. Daniel sagte weiter: Das war der Traum. Nun wollen wir dem König erklären, was er bedeutet. Du, König, bist der König der Könige. Dir hat der Gott des Himmels Königreich, Kraft, Stärke und Würde gegeben. Alle Orte, an denen Menschen wohnen, hat er in deine Hand gegeben. Das gilt auch für die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels, daher bist du der goldene Kopf. Nach dir wird ein anderes Königreich kommen. Es wird nicht so mächtig sein wie deins. Dann kommt ein drittes Königreich aus Bronze. Es wird über die ganze Erde herrschen. Danach wird ein viertes Königreich kommen. Das wird so hart sein wie Eisen. Eisen zermalmt und zertrümmert alles. Dieses Königreich wird so hart sein wie Eisen, das alles zerschmettert. Es wird die anderen zermalmen und zerschmettern. Du hast gesehen, dass die Füße und die Zehen zum Teil aus Eisen waren. Der andere Teil war aus Ton, wie ihn ein Töpfer benutzt. Das bedeutet, dass das Königreich geteilt sein wird. Es wird etwas von der Härte des Eisens haben. Darum hast du Eisen mit Tonerde vermischt gesehen. Die Zehen waren teils aus Eisen und teils aus Ton. Das bedeutet, dass das Königreich zugleich stark und zerbrechlich sein wird. Zur Zeit dieser Königreiche wird der Gott des Himmels selbst ein Königreich errichten. Das wird für immer bestehen und nicht untergehen. Das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen. Es wird alle anderen Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende bereiten. Es wird in Ewigkeit bestehen.
Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Samstag vor 3 Wochen, da trafen sich die Delegierten aus dem ganzen Land aller Jugendverbände im evangelischen Jugendwerk. Und wir hörten verschiedene Grußworte. Eines dieser Grußworte, liebe Gemeinde, das endete mit dem alten Jungschar-Satz: Mit Jesus Christus mutig voran. Mein Nachbar schaut mich an, ein Kirchenfunktionär, und fragte mich: Sag mal, sagen die das heute noch? Und ich habe dann gesagt: Soweit ich weiß, ja. Mit Jesus Christus mutig voran. Was für ein Abschiedsgruß, der da den Kindern in Fleisch und Blut übergeht, weil sie jede Woche diesen Satz sprechen. Und mit diesem Satz gehen die Kinder hin zu ihren Eltern, in ihre Elternhäuser zurück. Mit diesem Satz gehen sie morgens in die Schule, mit diesem Satz treffen sie ihre Freunde. Das ist eigentlich nicht nur ein Kindersatz. Mit diesem Satz könnten wir auch in den Tag hineingehen, wenn ich noch nicht so recht weiß, wie ich Anlauf nehme und aus meinem Bett rauskomme. Ich kann ihn sprechen vor dem Spiegel morgens hinein in meine unsicheren Gedanken: Was wird mir dieser Tag wohl bringen? Mit diesem Satz kann ich in unangenehme Besprechungen gehen und zu meinem Chef. Mutig voran mit Jesus Christus. Ich komme zu unserem Text, den wir gerade gehört haben. Ich danke der Margit, dass sie das auf sich genommen hat, diesen Text uns ganz zu sagen. Die Menschen, mit denen der Daniel damals zu tun hatte, das waren Menschen, die, von denen berichtet der Prophet Jesaja, die waren nicht mehr sehr mutig. Und er zitiert das Volk Israel im 40. Kapitel: Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: Mein Weg ist vor dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Jünglinge werden müde und matt, Männer straucheln und fallen. Das war der Zustand dieses Volkes. Da war kein mutig voran mehr. Menschen sind ans Ende gekommen, Krieg, Flucht und Vertreibung hatten sie hinter sich. Und nichts von diesen äußeren Dingen hat sie dazu gebracht, mutig zu sein. Und war gerade das, dieses Gefühl der Ohnmacht ist über diese Menschen gekommen. Liebe Gemeinde, ich frage mich das manchmal heute auch. Wir leben zwar in deutlich besseren Verhältnissen als die Menschen, die verschleppten in Israel. Und ich frage mich dennoch, was ist es eigentlich, das uns so sehr das Gefühl von Ohnmacht, Müdigkeit und Zertrennung beschleicht? Kriege, an deren Verlauf wir nicht viel ändern, die Furcht wachsen lässt, vielleicht schwappt da etwas zu uns herüber. Die Spaltungen in unserer Gesellschaft, die sich niederschlägt in Wahlergebnissen, Ängste werden geschürt und machen Menschen glaubend, nur die Radikalen würden an der Situation etwas ändern. Neulich stand ich mit einem am Würstchenstand und wir haben uns prächtig verstanden. Als wir dann das Frittenfett entsorgt hatten, sind wir auf den Krieg zu sprechen gekommen und er erzählte mir dann plötzlich von amerikanischen Verschwörungen und westlicher Kriegstreiberei. Ich habe dann vorsichtig entgegengehalten, es war doch Putin, der die Ukraine überfallen hat. Und da schwappte dieser mein Gegenüber plötzlich wieder vom Du zum Sie über und ich habe gemerkt, was ist das, dass Menschen plötzlich Dinge glauben, die wo ganz anders herkommen. Wir kommen nicht mehr zusammen. Und diesen Menschen sagt der Prophet Jesaja, seid getrost und unverzagt, und er ruft es ihnen zu, und wir hören es in diesem Beispiel von dem Daniel, wie das gehen kann. Getrost und unverzagt. Wenn alles Äußere ganz anders spricht und tut, wie wichtig ist es, dass Menschen Mut haben. Als ich diese Geschichte nach langem wieder neu gelesen habe, habe ich zunächst einmal gesagt, oh, das ist aber schwierig, über diesen Text zu predigen. Wenn ich diesen Mut erklären sollte, ich würde wahrscheinlich eher scheitern, das nachzumachen, was der Daniel damals gemacht hat, mit diesem Mut vor den König zu treten und das zu sagen. Wenn man dann einen zweiten Gang über diesen Text macht, dann merkt man, es sind eigentlich ganz schlichte Dinge, die dieser Daniel für sich beherzt hat. Und an seinem Beispiel können wir erkennen, was es bedeutet, mit Gott mutig voranzugehen. Und ich sage uns jetzt einfach drei Beobachtungen aus diesem Text, den wir gerade gehört haben, im Blick auf den Mut. Die erste Beobachtung: Mut hat etwas mit Klugheit und trägen Sicherungen zu tun. Letzten Sonntag hatten wir bei der Einführung zum Daniel ein Wort von Dietrich Bonhoeffer gehört. Er hat in seiner Schrift Widerstand und Ergebung von der Dummheit der Menschen gesagt. Dummheit, so sagt er, ist das, wenn Menschen das Unrecht von Despoten ungeprüft in ihr Leben eindringen lassen und zu Handlangern dieser Despoten werden. Ganz anders bei Daniel, klug und verständig wird er genannt. Liebe Gemeinde, ich bin der festen Überzeugung, dass dies eine Gabe des Glaubens ist, klug und verständig sein zu dürfen. Es ist ein Privileg, die Dinge im Lichte Gottes sehen zu dürfen. Und als die Not der Weisen an Daniels Ohr drang, so heißt es da, Daniel war klug und verständig. Das ist schon ein Ding, das der König Nebukadnezar hier veranstaltet. Er träumt, ahnt, das, was er geträumt hat, hat etwas mit seiner Zukunft zu tun. Und wer kennt das nicht? Du träumst etwas Gewichtiges und am nächsten Morgen ist dieser Traum weg und man ringt nach einem kleinen Tipp, der einem helfen könnte, dass das, was man da geträumt hat, wiederkommt. Ich weiß nicht, ob es bei Nebukadnezar ganz genauso war, aber eines ist sicher, er braucht den Traum wieder und er braucht die Deutung dieses Traumes. Und so, das verlangt er von den Weisen des Landes. Und die Weisen und Wahrsager des Landes geraten in helle Panik. Ein Unding ist das, sagen sie. Kein Mensch kann das sagen, was du geträumt hast. Und sie behalten damit auch recht, kein Mensch kann das. Auch Daniel weiß das. Der Zeitdruck, den der König setzt, ist hoch und er hat seine Geheimpolizei mit dem Auftrag zu töten schon losgeschickt. Und deswegen ist das Geschrei im Lande so groß. Daniel ist klug und verständig. Und weil es denn so ist, behält dieser Daniel die Ruhe. Daniel ist klug. Und seine Klugheit, sie besteht ganz allein darin, dass er weiß, dass Gott, so wie wir vorhin gesungen haben im Lied, den Berg schon versetzt hat, den wir noch gar nicht vor uns haben. Das weiß der Daniel und das ist die Klugheit. Und das macht ihn ruhig und gibt ihm den Abstand. Das veranlasst ihn, zum König zu gehen, bitte gib mir noch etwas Zeit. Ich werde handeln. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, so heißt es im Hebräerbrief. Und ich möchte einmal behaupten, alle Notfallpläne von Feuerwehr und Rettungsdiensten haben ihre erste Regel von diesem biblischen Satz, Ruhe bewahren. Das ist die Klugheit des Daniel, dass er weiß darum, Gott hat seinen Plan. Gott versetzt den Berg. Ich halte es für ein Kennzeichen unserer Zeit, dass wir an ganz vielen Stellen viel zu schnell schreien. Es ist viel Geschrei unter den Bürgern unseres Landes und auch in meiner Kirche. Es gibt fast nichts mehr, was nicht skandalisiert wird. Und ich spüre bei mir manchmal diesen Sog, der von dieser Skandalisierung ausgeht. Und wie schwer es ist, sich dem zu entziehen. Eine Kollegin von mir hat einmal den schönen Spruch geprägt, den ich seither verinnerliche. Immer wenn sie befürchtete, dass ein großes Geschrei aufkommt, da sagte sie, wenn ich da hingehe, dann lege ich mir einen Stein auf die Zunge, dass ich nichts Unbedachtes sage. Mit Jesus Christus mutig voran. Von Daniel lernen wir, dass es gut ist, träge Sicherungen zu haben. Es ist ja nicht so, dass Daniel nicht reagiert. Blitzschnell bringt er sein Gottesvertrauen und wirft es in den Ring. Eine zweite Beobachtung. Ohne Gemeinschaft kein Mut. Liebe Gemeinde, das klingt wie eine Binsenweisheit. Natürlich ist man mutiger, wenn man Menschen auf seiner Seite hat. Aber hier haben wir es etwas präziser. Daniel geht mit seinen Geschwistern ins Gebet. Denn der Druck der Herausforderung ist groß und seine Glaubensgeschwister wenden sich an den Gott des Himmels. Das ist eine besondere Spitze in diesem Daniel-Buch, dieses Laila Shami. Sie beten zum Gott des Himmels. Die babylonischen Herrscher damals waren sehr bemüht darum, dem Volk vor Augen zu halten, der Gott des Himmels, das sind wir. Und wir sind die himmlischen Herrscher. Und darum sehen auch unsere Paläste aus wie Himmel, blau. Zum Gott des Himmels kommt man durch Gebet. So wird uns in dieser Geschichte deutlich gemacht. Das ist die Spitze dieser Geschichte. Wer betet, anerkennt, dass neben aller Menschengeschichte der Gott des Himmels eine ganz andere Geschichte bereithält, eine ewige Geschichte. Die Königreiche dieser Erde sind nichts gegen dieses Reich. Das erfahren Daniel und seine Glaubensgeschwister im gemeinsamen Gebet und sie treten ein in die Sphäre des himmlischen Gottes. Und er lässt dem Daniel durch seine Vision ganz konkret die Vorhaben Gottes für diese Welt wissen. Daniel wird darum zu den Propheten gezählt. Die Erkenntnis, um die er die seine Geschwister bitten, wird ihm zuteil. Wir merken, dass mit diesem Gebet, durch dieses gemeinsame Gebet auch eine Dimension erreicht wird, die viel größer ist als unser persönliches Leben. Da werden Leute in die Geschichte dieser Welt hineingenommen. Manche unter uns kennen diese Dimension des Gebetes. Geistliche Bewegungen bekommen den Ruf, gemeinsam beispielsweise für Europa einzutreten. Bei diesem Gebet geht es nicht um Privatprobleme. Es geht auch bei dem Gebet des Daniel nicht um das Privatproblem des Daniel, dass er sein Leben bedroht ist oder das des Nebukadnezar, dass er endlich seinen Traum erfährt. Nein, er wird hineingeführt in den Gang dieser Geschichte. Für mich ist es immer auch ein Zeichen von Mut, wenn Christen ihren Glauben hineintragen in die Politik. Bei meinem letzten Besuch im Bundestag, das habe ich wirklich gar nicht gewusst, erfuhr ich, dass es dort in diesem Gebäude eine Kirche gibt, eine Kapelle, und dass sich sehr regelmäßig Christen in dieser Kapelle treffen, Christen, die Verantwortung tragen, um gemeinsam ins Gebet zu gehen und aus dieser Kraft zu tanken. Menschen, die wissen, neben meinem Tun und Lassen regiert ein ganz anderer diese Welt. Das wird durch das gemeinsame Gebet eröffnet. Ein dritter Punkt, der Mut und die Wahrhaftigkeit. Wo Menschen dazu gerufen sind, die Wahrheit des himmlischen Gottes auszusprechen, da wird es auch tatsächlich verstanden und es kommt an. Daniel hatte das unverschämte Glück, dass Nebukadnezar auf Anhieb das Zeichen erkennt. Und der große Herrscher merkt plötzlich, es gibt diesen Gott des Himmels. Das ist ja schon eine Ungeheuerlichkeit, einem Despoten ins Gesicht hinein zu sagen, dein Reich steht auf tönernen Füßen. Es kommen noch andere Reiche, es kommt noch das und jenes, aber das, was du hier produzierst, das ist endlich. Übrigens, dieses Sprichwort von den tönernen Füßen kommt genau von diesem Text. Irdische Macht steht auf tönernen Füßen, das hören die Herrscher, die auf dieser Welt Angst verbreiten, gar nicht gerne. Und wer in Russland das dem Putin entgegenhält, der wandert ins Gefängnis, denn er versteht wohl, was ihm da gesagt wird. Wahrheit drängt nach vorne. Nebukadnezar muss diese Wahrheit Gottes zur Kenntnis nehmen und er kommt nicht um sie herum. Und er nimmt sie zur Kenntnis und ehrt den Gott des Himmels. Wahrheit kommt von selbst zum Ziel. Ein theologischer Lehrer von mir hat einmal gesagt, die Wahrheit Gottes ist wahrmachende Wahrheit. Liebe Gemeinde, wir wissen nicht, wohin uns unsere eigene Geschichte führt. Aber eines wird deutlich, um Wahrheit wird mehr und mehr gerungen werden. Manchmal ist es ganz atemberaubend, wie offensichtliche Lügen zur Wahrheit erklärt werden und sich immer mehr Menschen bereit finden, das auch zu glauben. Menschen brauchen zuweilen großen Mut, dagegen zu halten. Von Daniel lernen wir, dass er seine Erkenntnisse gewann durch klaren Verstand. Er war klug und verständig, so heißt es da. Und beim letzten Mal haben wir erfahren, dass er seine Erkenntnisse gewann von dem, was in der Heiligen Schrift steht. Nämlich, er hat sich daran gehalten. Und er hat seine Erkenntnisse gewonnen, indem er mit seinen Geschwistern im Gebet stand. Davon nährte sich sein Mut und seine Wahrhaftigkeit. Liebe Gemeinde, ich komme zur Jungscharstunde zurück und dem Schlussgruß. Mit Jesus Christus mutig voran. Was ist das für ein Schatz, den wir in der Kinder- und Jugendarbeit haben? Das sind kleine Leute, die üben genau das, dass sie Vertrauen haben auf ihren himmlischen Gott, dass sie miteinander beten, sich üben im Hören auf Gottes Worte und sich zugleich gegenseitig achten und Mut bekommen. Ich meine, es war Martin Dolde, württembergischer Ministerialer und Synodaler, der mit der Kirche und auch dem Jugendwerk sehr verbunden war, der hat einmal gesagt, wer eine Jungschar leiten gelernt hat, der kann später auch ein Ministerium leiten. Ich bin in meinem Leben schon das zweite Mal Jugendpfarrer und ich habe im Laufe der Zeit viel Kinder und Jugendliche erlebt und begleitet, erlebt und gemerkt, wie das ist, wenn sie dann größer werden und in das Erwachsenenalter eintauchen und dort zu verantwortungsvollen Menschen werden. Menschen, die sich trauen, in Leitungspositionen hineinzugehen und darin wachsen. Was ist dieser Satz mit Jesus Christus mutig voran? Liebe Gemeinde, auch wir, die Erwachsenen, können ihn jeden Tag sprechen, an jeder Stelle. Er tut es. Und die Wahrheit dieses Satzes, die können wir merken an unseren Jungen. Amen.